wünschen und beten, dass sie durch diese Predigt angesprochen, beschenkt und vorangebracht werden. Gottes Segen ihnen.
Ja, vielen Dank. Ich bin zum ersten Mal in diesem Jahr bei euch und deswegen erlaubt es mir, dass ich euch noch Gottes Segen für 23 wünschen darf. Und gerade mit diesem ganz besonderen Jahresspruch, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ein Gott, der mich sieht. Absolut fantastisch in einem, ich glaube, Alpha-Kurs nennt man das, wenn man so ganz am Anfang ist des Glaubens, den wir hatten. Und da war für mich absolut fantastisch ein Iraner, ein Flüchtling, den ich einfach gefragt habe, was ist denn an Jesus Christus für dich oder an Gott so fantastisch? Warum nimmst du das alles auf dich? Weil für ihn war klar, keine Familie mehr, kein Kontakt, gar nichts. Und auch hier in Deutschland ist es nicht einfach, weil sie auch trotzdem mit Bedrohung auch rechnen müssen. Und was führt dich auf diesen Weg? Und das war genau seine Antwort. Also nicht ganz genau, aber er sagte, das ist ein Gott, der mich sieht, mich persönlich, nicht uns Menschen, sondern der sieht mich persönlich. Und deswegen finde ich das so fantastisch. Heute geht es ums Sehen insgesamt. Habt ihr die Worte von Johannes irgendwie mal versucht, euch vorzustellen? Das, was Johannes da beschrieben hat, Wahnsinn, oder? Also für die Zahlenmenschen unter uns ist das jetzt nicht unbedingt so der Bringer. Das ist jetzt nicht vielleicht die gute Botschaft. Man muss sich schon einlassen auf sowas, oder? Man muss schon diesen Vorstellungen und dem, was man sieht, einfach sich auch öffnen. Und das ist bei Jesus Christus, das ist bei Gott ganz besonders so. Gott ist nicht nur ein Gott, der uns sieht, sondern er ist auch ein Gott, der gesehen werden will. Du sollst ja kein Bild machen von ihm, aber du sollst sehen. Und darum geht es heute. Heute übrigens der mehr oder weniger letzte Sonntag, wo wir nach hinten schauen. Wir schauen einfach mal zurück im Kirchenjahr. Wir schauen einfach zurück, was ist denn passiert? Was ist denn Besonderes passiert in dem Kirchenjahr? Schon so lange her? Deswegen schauen wir einfach zurück. Na, was ist passiert? Der Erlöser kam zur Welt. Gott wurde Mensch. Gott kam in diese Welt. Auch eine Vision, etwas. Diese Menschen seiner Zeit, sie durften Gott sehen. Sie durften Gott sehen. Zum ersten Mal zeigt und offenbart sich Gott in Menschengestalt. Ein ganz besonderer Moment, oder? Wenn man Teil einer solchen, ja, es ist so Vision sein darf. Wenn Gott es wirklich schenkt, dass er auch visuell geoffenbart wird, dass ich ihn wirklich auch sehen darf. Nicht nur geistlich, sondern wirklich physisch sehen, erkennen darf. Johannes hat das aufgeschrieben. Er wurde sogar beauftragt, schreib das auf, was du siehst. Nicht schreib das auf, was du glaubst, schreib das auf, was du im Herzen hast, was du fühlst, wovon du überzeugt bist, worauf du vertraust. Nein, schreibe auf, was du siehst. Und da kommen Bilder zustande, wie Johannes das auch beschrieben hat, die sind nicht, ja, da überlegt man, Moment, wie ist denn das? Und man baut sich auch selbst ein Bild. Aber genau das war beabsichtigt. Das sollte so sein. Sonst hätte man ihn so nicht beauftragt. Aber es muss wunderschön gewesen sein. Und es hat Johannes auch tiefen Frieden gegeben, ihm selbst. Und sein Auftrag war auch dort im Exil, diesen Frieden auch weiterzugeben, dieses Bild weiterzugeben und wirklich auch dafür Zeuge zu sein und das wirklich auch zu sagen. Kennt ihr so einen schönen Moment? Ich will diese Übung einfach mal mit euch machen heute Morgen. Überlegt einfach mal, wo euch ein wunderschöner Moment in die Gedanken kommt. Schließt gerne dazu auch mal einen Moment die Augen und überlegt euch das einfach. Egal was es ist, egal wie lange es her ist, egal was da war. Und welchen Moment hast du, haben sie dann vor Augen? Ein ganz besonderer Moment in deinem Leben. Wenn du so einen Moment gefunden hast, wenn du sowas vor Augen siehst und wenn dir das klar ist, was passiert da? Ist das einfach nur eine schöne Erinnerung, weil es toll war? Oder steckt da mehr dahinter? Ist das auch etwas, was dir Kraft gibt? Etwas, was dir Trost schenkt? Etwas, was dich weiterbringt? Etwas, was dich lächeln lässt? Etwas, was dich einfach den derzeitigen Moment einfach vergessen lässt? Und ist es vielleicht sogar ein Moment, der viel zu schön ist, um wahr zu sein? Unser Predigttext führt uns genau in einen solchen Moment hinein. Einen Moment, der wirklich für die Beteiligten zu schön war, um wahr zu sein. Und wir wollen den Text mal lesen. Er steht im Matthäusevangelium, Kapitel 17, Verse 1 bis 9. 6 Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen Mose und Elia und sie redeten mit Jesus. Petrus rief: Herr, hier gefällt es uns. Wenn du willst, werden wir 3 Hütten bauen für dich, für Mose und für Elia. Noch während er so redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein, und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufsahen, waren sie mit Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl ihnen Jesus: Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Diese Geschichte oder diese Situation wird generell als die Verklärung Christi verstanden. Und ich habe einfach mal geschaut, da gibt es verschiedene Gemälde über die Jahrhunderte, also wo Maler versucht haben, das darzustellen. Und ich habe etwas gefunden, das das ganz gut darstellt und das ihr auch sehen könnt, gar nicht so weit weg. Wer das Städel in Frankfurt kennt, dort hängt dieses Bild. Und das Bild ist, ich habe es mir extra aufgeschrieben, von Johann Georg Trautmann, scheint berühmt zu sein, hat viele Gemälde gesehen, 1750 ungefähr war die Zeit, Verklärung Christi. Und was sieht man hier auf diesem Bild? Nun, man sieht unten die 3 Jünger, wie sie dort in einem unterschiedlich erschrockenen Zustand sich befinden. Einzigen, den ich in der Beschreibung gefunden habe, rechts, das muss Petrus sein, weil er eigentlich immer solche Darstellungen hatte. Und dann sieht man in der Mitte, sieht man ja im weißen Gewand, das ist Jesus, wie er verklärt ist, und rechts und links die beiden Moses und Elia. Das Gesicht von Jesus wird hell und leuchtend dargestellt, also es ist wirklich eine absolute Lichtgestalt. Und wenn man sich die Farbgebung so anschaut, dann sieht man, dass ungefähr ab der Mitte nach unten die Umgebung nicht mehr hell, sondern sehr traurig, sehr dunkel und sehr aufgewühlt sein wird, ähnlich wie zu einer Gewitterzeit. Siehst du das? Oder ist das irgendwie, ja. Auch so ein Bild, genauso wie Johannes dieses Bild hatte. Und ein sehr reales Bild. An manchen Stellen oder von manchen Menschen höre ich dann, naja gut, das sind so Visionen, die haben wahrscheinlich geträumt oder wie auch immer. Dann würde das so überliefert sein. Und Johannes wurde auch nicht beauftragt, übersetze das für Menschen, die das richtig verstehen, was du siehst. Nein, für ihn war ganz klar, schreibe auf, was du siehst. Das, was du siehst, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und auch hier, das, genau das zeigt, wie die Verklärung Christi passiert ist und was die Jünger gesehen haben. Und was passiert hier? Warum passiert das überhaupt? Was für eine Situation? Versetzen wir uns einfach mal in diese Situation. Da gehen vier Freunde, so muss man das sehen. Menschen, die sich untereinander gern haben, die sich lieb haben. Die gehen den Berg hinauf. Johannes ist auch mit dabei. Also er darf mindestens zweimal etwas sehen. Petrus und Jakobus. Und zu dieser Zeit war ihnen klar, dass Jesus anders ist. Dass Jesus wirklich etwas bedeutete. Dass Jesus nicht einfach nur irgendein Prophet ist oder irgendein Rabbi oder sonst irgendetwas. Und wir haben in dem einen Vers gelesen, dass Gott sich persönlich zu Wort gemeldet hat. Und dass er gesagt hat, was sie hier sehen. Gott beschreibt, wir müssen uns das wirklich klar machen, Gott selbst beschreibt die Szenerie. Beschreibt das, was die Jünger sehen sollen und was sie unbedingt sehen müssen. Die Frage ist dann immer, warum steht Jesus jetzt mit Mose und mit Elia dort? Nun, zu dieser Zeit war Jesus noch nicht für alle wirklich als der Messias, als der Erlöser bekannt und klar sichtbar. Und dies ist tatsächlich der erste Moment. Natürlich, bei der Taufe hat auch Gott gesprochen. Und er hat genau den gleichen Satz gesagt. Und man kann hier eigentlich schon despektierlich sagen, Gott wiederholt sich. Warum wiederholt er sich? Dazu kann ich leider nur die Antwort geben, Gott wiederholt sich mehrmals. Und Gott sei Dank wiederholt sich Gott mehrmals. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Hört auf den. Das Evangelium in zwei Sätzen. Wenn man ein Komma setzt, ein Satz. Kürzer geht's nicht. Und das auch noch persönlich von Gott. Das ist Gottes Wort, das ist Gottes Gebot für uns. Und auf dieser Ebene von diesen dreien, da scheinen die Beobachter, wir hören das von Petrus. Petrus ist ja immer so, ne? Petrus sieht, erfährt, versteht, lösungsorientiert. Der hat sofort eine Idee. Der weiß ganz genau, was jetzt zu tun ist. Und Petrus ist total begeistert von dem Ganzen. Ne? Petrus sagt, hier fühle ich mich wohl. Das ist toll, hier wollen wir bleiben. Diesen Augenblick möchte ich festhalten. Das ist doch eine Sehnsucht, die Petrus da äußert. Und ich finde das so schön menschlich, dafür ist Petrus immer gut, so schön wirklich diese Sehnsucht ausgedrückt. Das will ich nicht loslassen. Ich möchte, dass dieser Moment für immer bleibt. Und wenn ihr am Anfang noch überlegt und den Moment, den ihr vor Augen habt, wahrscheinlich geht es euch ähnlich, wenn ihr daran denkt. Oder wenn ihr in einem solchen schönen und wunderbaren Moment seid. Augenblick, du lieber Augenblick, verweile doch, hat ein Dichter mal gesagt. Du bist so schön, und ich traue mich nicht, mich abzuwenden. Natürlich ist das so. Natürlich wollen wir auch wirklich da auch mal Balsam, Seelenbalsam erhalten. Und das gehört doch dazu. Und das ist doch wichtig. Und das weiß doch auch Gott. Und warum passiert das Ganze? Nun, ich glaube, man kann es wirklich unterm Strich erklären. Es war Jesus wichtig, dass seine Freunde, dass die, die er lieb hat, dass die wirklich wissen, wer er ist. Und zwar endgültig und abschließend. Etwas später wird Jesus nochmal darauf zurückkommen. Und er wird wirklich seine Jünger, nicht nur die drei, sondern er wird seine Jünger alle fragen, wer glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Und wer wird als erstes antworten? Klar, Petrus, wer sonst? Aber denkt daran, außer diesen dreien weiß zu diesem Zeitpunkt niemand von dieser Situation. Und nur die drei hatten die Möglichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Es kann gar nicht so schwer sein, es darf gar nicht so schwer sein, zu erfahren, wer Gott ist, wer Jesus ist und was letztlich die Botschaft ist. Und so kurz und knapp das auch sein mag, was ich gefunden habe, sind dazu nur Ansätze. Ich bin da nicht tiefer eingestiegen. Und ich habe einfach mal eingegeben, diesen Satz, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und dahinter Auslegung. Und dann öffnen sich im Internet sage und schreibe 7.135.278 Artikel, die ich natürlich nicht angeschaut habe. Aber daran sieht man, wie wir damit umgehen. Das akzeptieren wir nicht. Das ist dann wieder zu einfach. Das kann doch gar nicht sein. Schließlich geht es ja hier um die Wahrheit der Welt. Die Wahrheit schlechthin. Der Informatiker spricht von einer sogenannten Eindeutigkeit. Also wo es auch wirklich immer genau in die Richtung geht oder wo ganz bestimmte Dinge dann auch so ablaufen, wie sie vorgesehen sind. Und da sollte einfach so ein schlichtes Wort, so ein schlichter Satz tatsächlich ausreichen und genügen? Johannes 3, Vers 16 ist genauso kurz und knapp. Da steht nicht unter folgenden Voraussetzungen. Da steht nicht, folgende Checkliste ist abzuarbeiten oder sonst irgendetwas. Gar nicht. Schauen wir unsere Welt an. Schauen wir uns an. Reichen uns solche kurzen und knappen Momente, Erklärungen, Visualisierungen? Oder verkomplizieren wir das Ganze nicht gerne? Aber warum tun wir das? Warum tun wir das? Warum neigen wir Menschen dazu, dass wir Dinge permanent hinterfragen, dass wir Dinge permanent, ähnlich wie die Pharisäer, immer wieder versuchen, ja, da muss doch noch irgendetwas dran sein, da muss doch irgendwie ein Haken klemmen, irgendwas stimmt doch da nicht. Und es gibt immer das schöne Beispiel, das gehört zu Weihnachten, aber das gehört auch zu jeder anderen Zeit selbstverständlich. Schaut euch Kinder an. Schaut euch Kinder an, wenn Kinder beschenkt werden. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, das gesagt hat, oh, um Gottes Willen, ist doch gar nicht nötig. So viel und gleich auf einmal. Wenn ich meine Kinder betrachte, immer zu Weihnachten machen wir das gerne und schauen jetzt mittlerweile, sind meine Töchter schon alt genug, dass sie die Filme auch sehen wollen. Wie war denn das, als ich klein war? Und wenn ich die beiden Mädels dort sehe, wie sie dann haltlos da die Geschenke auseinanderreißen und ja, ich bin in der Generation ein Stück weit groß geworden, wo man auch das Geschenkpapier nochmal verwenden konnte oder sowas. Aber diese Begeisterung, und noch nie ist das Kind, weder die eine noch die andere noch sonst irgendwer, auf mich zugekommen und gesagt, Papa, das nächste Mal aber nicht mehr so viel. Schließlich habe ich noch Geburtstag und da gibt es noch Ostern und sowas. Nein. Oftmals kam dann der Satz, gibt es noch irgendwo was? Warum sind wir nicht so? Warum verlieren wir das? Und auch das ist einer der Gründe, warum Jesus einfach sagt, werdet wie die Kinder. Ihr müsst so werden. Vorbehaltlos. Und auch in dieser Szenerie, nirgendwo wird beschrieben, wo Petrus, selbst Petrus dann nicht mal sagt, wie muss ich das nochmal verstehen? Ist das jetzt in Ordnung? Bleibt das so? Oder wie? Nein, Petrus nimmt das auf. Petrus nimmt das auf und er versteht absolut, was in dieser Situation, die Herrlichkeit dieser Situation. Anders kann man es gar nicht beschreiben. Und er will das festhalten. Und was passiert? Er kriegt keine Antwort. Ist euch das aufgefallen? Während er spricht, spricht Gott rein. Petrus, jetzt nicht der richtige Moment, um hier. Entscheidend und wichtig ist das, was ich sage, und Gott sagt es. Ich habe am Anfang gesagt, das Kirchenjahr hat so ein Stückchen Zäsur. Wir schauen heute, den letzten Sonntag, zurück auf das, was war, was ist, was kam. Und ab dem nächsten Sonntag, und auch da muss ich ableben, Septuagesime, 70 Tage bis Ostern, jetzt beginnen wir nach vorne zu schauen. Und genau darum geht es auch Jesus hier. Jesus macht etwas klar. Er zeigt seinen Freunden die Wahrheit. Er zeigt ihnen, wer er ist. Er lässt sie nicht im Trüben. Aber gleichzeitig sagt er auch, das ist nichts, was ihr jetzt irgendwie verteilen und erzählen sollt. Sondern ihr sollt es für euch behalten. Ich habe nichts gemacht, oder? Okay. Wir haben es ja gesehen, das Bild. Wie gesagt, müsst alle ins Städel, da könnt ihr es euch nochmal angucken. Aber wie kommen jetzt unsere Momente, um das jetzt auch einfach mal zu beschreiben, unsere herrlichen Momente, wie kommen die jetzt in diese Heilsgeschichte? Sind das einfach unsere Themen und das hier ist das Thema von Jesus? Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Unsere Momente, die schönen, alle Momente, sie haben unmittelbar etwas mit ihm zu tun. Verstehen wir das? Und wenn unsere schönen Momente, wo unsere wirklich segensreichen Momente, wie wir immer davon sprechen, auch wirklich mit Gott zu tun haben und nicht irgendwie mit Dingen, die mit Gott gar nichts zu tun haben, und wir nur die als schön und toll empfinden und alles, was mit Gott zu tun hat, als einschränkend, als bestrafend oder als Vorsicht empfinden, dann stimmt es nicht. Dann müssen wir überlegen, inwiefern wir wirklich Gott verstanden haben. Er will uns diese Momente schenken, er will uns diese Sicht schenken, er will, dass wir klar sehen, er will, dass wir erleuchtet sind, er will, dass wir frei werden, nicht, dass wir eingeschränkt werden oder dass wir gesetzeskonform werden. Auch da nochmal, das Gesetz wird nicht abgeschafft durch Jesus, sondern es ist erfüllt durch ihn. Ich würde euch gerne eine kleine Aufgabe mitgeben. Wenn ihr genau über solche Dinge nachdenkt und wenn ihr darüber nachdenkt, wo ist es mir so gut gegangen, wo waren mir Dinge klar, wo durfte ich schöne Dinge erleben, wo durfte ich sehen wie Johannes, wo durfte ich sehen wie Jakobus und Petrus, wo ist das passiert? Schreibt es euch auf. Schreibt es euch nicht auf, damit man es nachlesen kann oder dass ihr es vorlesen könnt. Nein, behaltet das für euch. Aber schreibt es auf, damit ihr es habt. Damit ihr es nicht loslasst. Damit ihr auch immer wieder dort auch innerlich feiern könnt. Wo ihr euch freuen könnt, was an dieser Ecke dort ist. Dort, wo du Gott persönlich begegnet bist. Ich habe gehört, Geburt erster Enkel, das könnte etwas sein, wenn man das Leben sieht, wie es entsteht oder was es auch immer sein mag. Warum denn nicht? Halt das fest. Häng es dir gerne auch an die Wand. Und wenn es ein Bild ist, das du selbst siehst, warum denn nicht? Es ist so wichtig, dass wir uns wirklich daran festhalten, zweifeln und ich sag mal, vergessen oder in den Hintergrund drängen. Das passiert ganz schnell. Und das passiert jedem. Egal, wie lange und wie intensiv er mit dem Herrn bereits unterwegs ist. Dafür brauchen wir nichts tun. Das kommt alles von selbst. Aber das Wichtige ist, dass wir uns erinnern, dass wir wirklich wissen, was ist und was nicht ist. Jesus aber trat zu ihnen, als sie sich erschrocken hatten. Gottes Stimme ist Gottes Stimme. Und wenn ihr euch in der Bibel diese Begegnungen oder dort, wo Jesus, wo Gott wirklich aktiv wurde, wo er die Stimme erhoben hat, wo er zu Menschen sprach, euch anschaut, dann gibt es überall diese Situationen, wo diese Menschen demütig sich senken, weil Gott Gott ist. Und es ist seine Gnade, dass er uns nahen lässt. Wir haben es auch gesungen in dem einen Lied. Aus Gnade dürfen wir uns nahen. Und auch hier geht Jesus hin, rührt sie an und er spricht, steht auf und fürchtet euch nicht. Er sagt nicht, so ist es nicht gemeint oder ihr seid was Besonderes oder sonst. Nein, fürchtet euch nicht. Es ist immer noch ein gerechter Gott und er wird gerecht sein. Und er wird das Urteil fällen für jeden von uns. Aber es gibt einen, der den Weg gegangen ist. Und deswegen müssen wir uns nicht fürchten. Deswegen dürfen wir jubeln. Und deswegen dürfen wir auch wirklich diesen Moment festhalten. Und wie es so schön heißt und wie es auch ist, Gottes Friede ist höher als alle Vernunft. Und er bewahrt unsere Herzen. Und er bewahrt auch unsere Sinne in seinem Sohn, in Christus Jesus. Amen. Ich möchte ganz kurz beten. Herr, ich danke dafür, dass du dich offenbarst, dass du dich offenbart hast und dass du dich immer wieder zeigst. Danke dafür, dass ich das sehen darf, dass wir das sehen dürfen. Danke dafür, dass du ja wirklich ein Gott bist, der mich sieht und dass du ein Gott bist, der sich auch sehen lässt. Danke, dass wir keine Angst haben brauchen. Danke, dass du wirklich der Erlöser bist. Es gibt nichts, was ich tun muss, was ich tun kann. Alles hast du getan. Alles hast du vorbereitet. Und du willst, dass ich wirklich in Freude deine Erlösung feiere. Nicht in Trübsal oder mit irgendwelchem gesenktem Haupt, sondern du möchtest, dass wir fröhlich sind. Und dass wir fröhlich sein können, dafür hast du gesorgt. Du hast alles Böse, alles Übel weggenommen. Du hast die Brücke gebaut und über diese Brücke kann ich immer gehen. Danke dafür, dass du das getan hast. Amen.
Wir wünschen Ihnen und beten, dass Gott Sie segnet und zum Segen für andere Menschen in Ihrer Umgebung setzt. Danke Ihnen fürs Zuhören.